Einstimmung auf Weihnachten, das ist so ein bisschen ein Stichwort auch für mich. Wir sind nicht nur heute hier, um uns einstimmen zu lassen auf die Weihnachtsbotschaft, sondern ich denke, das ist auch schon in den letzten Wochen passiert. Dafür gibt es den Advent, dass er uns einstimmt auf das, was Weihnachten uns sagen will. Letzte Woche haben viele von uns sich einstimmen lassen durch dieses wunderschöne Konzert von dieser Gruppe, dieser interkulturellen Musikgruppe The Soundries, hat sich verzaubern lassen von dieser Musik, The Sounds of Christmas. Das Konzert, das in Brixen, hier in Meran, aber auch in Bozen stattgefunden hat. Eine wunderschöne Einstimmung. Vielleicht waren manche von euch auch bei der Aufführung des Weihnachtsoratoriums dabei von Johann Sebastian Bach, das am 1. Dezember dieses Jahres auch wieder aufgeführt worden ist in der Meraner Stadtpfarrkirche. Wir durften dabei sein und es war nicht nur musikalisch ein Genuss und eine Freude, sondern von Johann Sebastian Bach damals bewusst so kreiert und komponiert, dass es als musikalische Predigt und als eine inhaltliche Weihnachtseinstimmung zu verstehen ist. Wurden aufgeführt, die drei ersten Teile vom Weihnachtsoratorium. Und was mich so sehr beeindruckt hat, war was ganz Äußerliches zunächst mal. Das Orchester, das hat sich vor jedem dieser drei Teile, bevor es dann wieder neu gestartet hat, hat es sich gestimmt, sich stimmen lassen. Die Instrumente wurden gestimmt, das war dann ein ganz eigenes Erlebnis. Dann die Streicher fangen an und dann kommen alle anderen Instrumente dazu, bis alle so weit gestimmt sind und alles zu einem Höhepunkt kommt und dann wird abgewunken. Wir sind in Stimmung. Und dann kann es losgehen. Und das ist mir zu einem sehr, sehr schönen Bild geworden. Es gilt, dass wir unsere Herzen immer wieder einstimmen lassen. Immer wieder, nicht nur von der ersten Geige, wie das im Orchester geschieht, sondern von Gott selbst, von seinem Wort, von seinem Geist. Und das darf passieren von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr, alle Jahre wieder sich einstimmen lassen, weil unsere Herzen in der Kälte des Lebens, in der Kälte unseres Alltags ganz oft aus der Stimmung kommt. Und darum geht es auch heute Morgen, dass wir uns miteinander einstimmen auf Weihnachten und dass wir uns diese Frage gönnen, wieder ganz neu, auch ganz bewusst. Why Nachten? Warum feiern wir eigentlich alle Jahre wieder dieses so wunderschöne Fest? Und wer das Weihnachtsoratorium bewusst hört, der muss sich diese Frage gar nicht mehr stellen. Denn der Text vom Oratorium, der lässt gar keine Zweifeln aufkommen. Die Texte vom Oratorium, die lassen das Evangelium zu Wort kommen. Die sind weitgehend Zitate aus der Heiligen Schrift und führen uns immer wieder auch in dieses zweite Kapitel vom Lukas-Evangelium, von diesem Weihnachtstext, in den Text unserer heutigen Lesung. Flankiert auch ab und zu durch Prophetentexte aus dem Alten Testament. Nein, wenn wir das Weihnachtsoratorium hören, bewusst hören, dann bleibt kein Zweifel, worum es Weihnachten geht. Im Teil 1, da geht es gleich sofort so los. Der Chor beginnt, jauchzet, frohlocket, aufpreiset die Tage, rühmet, was heute der Höchste getan. Lasset das Zagen, verbannet die Klage, stimmet voll Jauchzen und Fröhlichkeit ein. So der Auftakt, es geht um Freude. Und dann übernimmt der Evangelist, der jeweils dann die Weihnachtsgeschichte vertont, vorträgt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und dann folgt diese Geschichte hin bis zur Geburt Jesu. Und dann kommt eine Arie, die ich liebe. Arie vom Altgesungen. Bereite dich, Zion. Mit zärtlichen Trieben, den Schönsten, den Liebsten bald bei dir zu sehen, gefolgt von diesem bekannten Lied, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir, o aller Welt Verlangen, o meiner Seele Zier. Ihr merkt, das Weihnachtsoratorium ist nicht nur ein wunderschönes Stück Kultur, es ist ein Schatz, der uns hineinnimmt in diese biblische Geschichte, in das Wunder der Weihnacht, in das Wunder dessen, dass Gott Mensch wird, der sich klein macht, um uns zu begegnen in das Wissen um diesen Jesus, den wir alle nötig haben. Und das ist unsere Würde, dass wir dieses Baby nötig haben. Weihnachten, warum dieses Fest? Weil es darum geht, dass wir uns beschenken lassen mit dem, was Gott uns in Jesus alles gibt. Ich habe mir für heute 3 Stichworte gewählt, um das, was uns in dieser Weihnachtsgeschichte begegnet, ein bisschen zusammenzufassen. Und ich glaube, dass es uns helfen kann, die Entdeckungen da vielleicht auch mitzunehmen und leichter zu merken. Anfangszauber, wir haben es schon gehört. Herzenssache, Zukunftsmusik. Das Evangelium von Weihnachten, das bringt etwas mit sich, das ich versuche, mit Anfangszauber zu beschreiben. Und damit meine ich übrigens nicht diesen kitschigen, wunderschönen Zauber, den wir alle genießen um Weihnachten herum, sondern ich meine damit schlicht und einfach die Tatsache, dass sich mit Weihnachten etwas völlig Neues ankündigt. Es ist eine Tatsache, dass sich mit dieser Geschichte ein radikaler Neuanfang verbindet und vermittelt. Alle Zeichen stehen auf neu, wenn es zur Weihnachtsgeschichte kommt. Auf etwas völlig Neues. Und, so haben wir es von Hermann Hesse gehört, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Anfangszauber. Wenn wir zur Weihnachtsgeschichte kommen und damit zu den Anfängen des Neuen Testamentes, dann begegnet uns dort eine völlige Neuanfangsstimmung. Es war so, die Welt war reif für etwas Neues. Lange hat es ein sehnsüchtiges Warten gegeben und endlich sollte es anders werden. Und deshalb beginnt auch dann die Weihnachtsgeschichte so mächtig, wie wir es kennen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging. Die Weihnachtsgeschichte beginnt mit dem Mann der Stunde der damaligen Welt, Kaiser Augustus, mit seiner berühmten Volkszählung. Augustus wird als der erste wahre Kaiser von Rom bezeichnet. Das war der Mann, mit dem eine turbulente Zeit im Römischen Reich zu Ende ging. Eine Phase von Chaos und endlosen Machtkämpfen in Rom sollte mit diesem Mann enden. Ein Mann, mit dem das Römische Reich endlich wieder in das altbewährte System der Republik zurückgeführt werden sollte und damit zur Idee der Demokratie. Ein Mann, von dem man sich erhofft hat, was er versprach, Frieden zu bringen, Ordnung zu bringen. Einheit zu bringen, Wohlstand zu bringen, Sicherheit. Übrigens, der hat es genauso gut gekonnt wie unsere Politiker heute auch noch. Der hat all das versprochen, was wir Menschen wollen und brauchen. Augustus war der Mann der Stunde. Mit diesem Kaiser übrigens hat sich tatsächlich dann der sogenannte Pax Augusta verbunden. Eine Phase, eine innenpolitische Phase im Römischen Reich, die relativ friedlich ging, weil die Frage der Macht geklärt war. Ein für alle Mal, für eine Weile zumindest. Aber Augustus war ein genialer Täuscher, wie man das von so manchen Politikern auch kennt. Man durchschaut sie meistens nur zu spät. Das, was Augustus nach außen verkauft hat als ein Rückweg zur Demokratie und zum Frieden, war letztendlich der Weg zu einer absoluten Monarchie. Der Kaiser Augustus hat sich zum allerersten Alleinherrscher von Rom gemacht. Und hat es verkauft als einen Weg zur Republik und zur Demokratie. Er hat das Volk zu täuschen gewusst. Und dann hat er noch mehr getan. Er hat sich nicht nur zum Alleinherrscher politisch gemacht. Er hat gesagt, ich bin nicht nur euer König und euer Kaiser, ich bin auch Gott gleich. Und er hat sich anbeten lassen als Gott. Und er hat die Religiosität des Volkes genutzt, um seine Macht zu zementieren. Augustus war der Mann der Stunde. Und die religiösen Herzen flogen ihm zu und er hat sich anbeten lassen, er hat Lobpreislieder singen lassen, ihm selber zur Ehre. Und wohin dann dieses Versprechen von Frieden geführt hat, das hat man gesehen. Das führte zur Tyrannei, das führte zur Angst, zur Unterdrückung. Aber ich finde das so interessant, dass die Weihnachtsgeschichte mit diesem Mann, diesem politischen Mann der Stunde beginnt. Dem wird das erste Wort überlassen, es begab sich aber zur Zeit des Kaisers. Dieses großen Mannes. Aber dann wird eine andere Geschichte erzählt. Und dann wird die eigentliche Geschichte erzählt. Lass doch den Kaiser in Rom Kaiser spielen. Während Augustus sich da in Rom feiern ließ, im Zentrum der damaligen Welt, da passiert irgendwo in der jüdischen Provinz das eigentlich Entscheidende. während die Welt dazu verdonnert war, von Augustus den großen Neuanfang zu erwarten und man ihn dafür feierte, kam Gott tatsächlich zur Welt und brachte alles, was man sich von einem Kaiser erwartete, und zwar in der Person von diesem Jesus. Und die Weihnachtsgeschichte läuft fernab vom Lärm der Welt, fernab von dem, was man als Zentrum der Öffentlichkeit sehen würde. Und so ist das ist typisch Gott, dass er die wesentlichen Dinge oftmals abseits dessen schreibt und tut, was wir so als wichtig sehen. Und der Bericht des Lukas hier, der zeigt, dass dieses Kind, dieser Jesus, tatsächlich der ist, auf den die Welt wartete. Dass dieser Jesus tatsächlich der wahre Kaiser ist. Während Augustus sich in Rom besingen und huldigen ließ, öffnet Gott hier für die Hirten den Himmel und lässt die erste Kantate singen. Von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Der Himmel singt die erste Kantate zur Ehre dieses wahren Kaisers, der geboren ist, da irgendwo in der Provinz. Und so besingt es auch dann das Weihnachtsoratorium in seinem zweiten Teil. Der Evangelist erzählt dann zunächst die Geschichte. Es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde bei den Hürden, und siehe, des Herrn Engel traten zu ihnen, und die Klarheit des Herrn umleuchtete sie. Und dann hört man den Chor singen, brich an, du schönes Morgenlicht, und lass den Himmel tagen. Sehr schön jetzt. Du Hirtenvolk, erschrecke nicht, weil dir die Engel sagen, dass dieses schwache Knäbelein soll unser Trost und Freude sein, dazu den Satan zwingen und letztlich Frieden bringen. Und der Evangelist lässt dann den Engel zu Wort kommen, wie wir es heute Morgen schon gehört haben in der Lesung. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der, und jetzt könnte man übersetzen, Kaiser, der Kyros in der Stadt Davids, nicht in Rom, in Bethlehem. Ja, während Augustus in Rom gefeiert wurde, wurde der wahre Kaiser in der Stadt Davids geboren. Nicht nur in der Stadt Davids, auch in der Geschichte Davids, im Volk Davids, aus der ganzen Geschichte des jüdischen Volkes herauskommen. Und die Geschichte lässt keinen Zweifel, auf dieses Kind hat wirklich alles hingewartet. Dieses Kind kommt nicht von ungefähr. Dieses Kind hatte Gott vorbereitet. Die ganze Weltgeschichte würde auf dieses Kind hinlaufen und von diesem Kind weglaufen. Deshalb zählt man die Weltgeschichte seit diesem Kind nach vor Christus und nach Christus. Dieses Kind würde den Mittelpunkt der Weltgeschichte markieren. Auf dieses Kind kommt wirklich alles an. Und das wird nicht nur den Hirten klar, die hier den Himmel offen sehen und die Kantate genießen, die ihnen die Engel singen. Wir lesen etwas später im selben Kapitel, Kapitel 2 im Lukas, da treffen wir auf einen alten Mann, Simeon. Simeon, der im Tempel in Jerusalem gewartet hatte. Man könnte sagen, Simeon war so ein echter Mann des Advent. Advent heißt warten. Simeon, von ihm wird gesagt, Kapitel 2, Vers 25, er ihn machte aus, dass er auf den Trost Israels wartete. Ein Mann des Wartens. Und Simeon sieht Jesus, wie er gebracht wird von Maria und Josef. Und er nimmt Jesus und sagt, jetzt ist alles gut. Auf dich haben wir alle gewartet. Jetzt kann ich sterben. Gott, ich habe gesehen, wen du uns versprochen hast und geschickt hast. Jetzt kann ich in Frieden gehen, denn Jesus ist da. Und wisst ihr, wenn wir Simeon begegnen, dann verkörpert dieser Simeon eigentlich die Sehnsucht der Menschheit. Dieser Simeon verkörpert die Sehnsucht nicht nur des jüdischen Volkes, sondern deine und meine Sehnsucht. Es gibt einen, auf den unsere Herzen warten, und das ist dieser Jesus. Es wird so deutlich in der Weihnachtsgeschichte, dieser Jesus ist der, der wirklich von der Menschheit gebraucht wird und der wirklich bringt, was man sich von einem Augustus erhofft. Anfangszauber. So könnte man das beschreiben, was sich hier mit dieser Weihnachtsgeschichte verbindet. Der zweite Begriff für mich ist Herzenssache. Und es hat zwei Bedeutungen. Das eine ist, dass wir gar keinen Zweifel haben dürfen darüber, dass das Ganze hier für Gott eine Herzenssache ist. Was hier geschieht, kommt aus dem Herzen Gottes. Das ist ein Ausdruck der Liebe Gottes. Weihnachten feiert das Gott sein Herz öffnet und sich selbst verschenkt in Jesus Christus. Aber Herzenssache auch auf der anderen Seite. Weihnachten gibt es deshalb, weil es zur Herzenssache werden will. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, Weihnachten ist nett und beschaulich und es darf unsere Herzen bewegen, aber hat mit echten Fakten nichts zu tun. Es könnte ein Märchen sein. Und da legt die Bibel gleich einen Riegel vor, denn es wird sofort in Raum und Zeit festgemacht, innerhalb der Weltgeschichte, zur Zeit von Augustus und Quirinius. Das war kein Märchen, das ist passiert mitten in der nachvollziehbaren Weltgeschichte. Das sind historische Fakten. Jesus ist tatsächlich geboren. Aber es darf nicht historischer Fakt bleiben. Es will Herzenssache werden. Es darf für dich und für mich zu einer ganz persönlichen Angelegenheit werden. Wenn ich von Herzenssache spreche, dann meine ich damit, dass wir eingeladen sind, diese Weihnachtsgeschichte sehr, sehr persönlich zu nehmen. Weißt du, Gott nimmt dich sehr persönlich. Sehr persönlich. Sehr auf sein Herz. Und er lädt dich ein, er lädt mich ein, ihn sehr persönlich zu nehmen. Und Gott sucht nach Menschen, die offen genug sind, diesen Jesus persönlich zu nehmen. Und wisst ihr, warum deshalb auch der Fokus hier auf die Hirten geht? Fernab von dem großen Getummel in Rom, weil die Hirten zu den Menschen zählten, die arm genug waren, um zu wissen, dass sie diesen Jesus wirklich brauchten. Diese Hirten waren ausgestoßen in der Gesellschaft. Deren Wort zählte nicht einmal vor Gericht. Das waren Menschen zweiter Klasse. Und ich finde das so toll, dass Gott ausgerechnet diesen Menschen zweiter Klasse den Himmel öffnet, bei ihnen beginnt, sich zu verschenken, weil er weiß, die sind arm genug, um offen zu sein für dieses Evangelium. Die Hirten haben Weihnachten zur Herzenssache gemacht. Sie haben Jesus empfangen. Sie waren empfänglich für diese Botschaft. Das hat man auch gesehen. Sie gehen weiter und müssen sofort schauen, was da passiert ist. Sie lassen sich bewegen und sie kommen dann und sehen das Kind in der Krippe liegen und sie feiern mit und sie bezeugen, was Gott da ihnen gesagt hat, weil sie sich die Dinge aus Herz genommen haben. Aber dann nimmt der Evangelist hier eine Person besonders in den Fokus. Und wir lesen in Kapitel 2, Vers 19 Folgendes. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Daraus füllt sich für mich dieser Begriff Herzenssache, weil die Maria uns das Vorbild gibt. Maria sagt uns, macht diese Weihnachtsgeschichte zu eurer Herzensangelegenheit. So wie ich, nehmt es euch auf Herz, bewegt es. Und deshalb auch dann eine nächste bewegende Arie im Oratorium, genau an dieser Stelle vom Alt gesungen. Schließe mein Herze, dies selige Wunder, fest in deinem Glauben ein. Lasse dies Wunder, die göttlichen Werke, immer zur Stärke. Ja, ja, mein Herz soll es bewahren, was es an dieser holden Zeit zu seiner Seligkeit für sicheren Beweis erfahren. Maria hat uns etwas zu sagen heute Morgen. Nimm dir das zu Herzen. Nimm dir zu Herzen, dass Gott dir einen persönlichen Neuanfang schenkt. Ich denke, zu den bewegendsten Momenten dieses zurückliegenden Jahres für mich, das waren Begegnungen mit Nasser. Und Nasser war ein Mann aus Afrika, aus dem Niger, der nach Italien gekommen war, um einen Neuanfang zu erleben. Und dieser Neuanfang in Italien, der hat ihn dahin geführt, dass er nicht wirklich einen tollen Neuanfang erlebt hat. Es endete für ihn mit einer Existenz auf der Straße. Er lebte in Bozen übrigens mit vielen anderen Obdachlosen auf der Straße. Nasser wollte einen Neuanfang, aber den hat er nicht erlebt, in dem Sinne, wie er sich erhofft hatte. Irgendwann kam er auch zu unseren Veranstaltungen hier ab und zu dazu. Er hörte von Jesus. Und dann wurde ich vor einigen Wochen gerufen ins Krankenhaus nach Bozen. Und da war dieser Nasser, der nicht mehr lang zu leben hatte. Er hatte sehr schweren Krebs bekommen. Und er würde auch dann 2 Wochen später sterben. Und in dieser Phase, als er merkte, es geht zu Ende, und ich habe mir in Italien nicht bekommen, was ich gewünscht habe, diesen Neuanfang, Da hat er sich erinnert, dass er von diesem Jesus gehört hat und wollte den Pastor hören. Und dann bin ich gebeten worden zu kommen. Wir haben miteinander geredet, wir haben gebetet und Nasser hat eigentlich genau das erlebt. Er hat sein Herz geöffnet für diesen Jesus. Er hat gesagt, Jesus, ob du mir nun Heilung schenkst oder nicht, auch wenn ich sterbe, sei du mein Leben. Und er hat sein Herz, sein Leben Jesus geöffnet und ist ganz bewusst als ein Konvertit gestorben, als ein Muslim. Er war als Muslim erzogen worden, hat sich ganz bewusst Jesus zugewendet. Und als er dann eine Woche später starb, rief mich dann die Streetworkerin an, eine Frau, die sich nicht als Christ bezeichnet. Er sagte, Daniel, könntest du den Nasser beerdigen? Er hat niemanden sonst, der ihn beerdigen würde. Er war nie Teil einer Kirche hier vor Ort groß. Und dann durfte ich dieses Begräbnis durchführen. Die Stadt Bozen hat ihn einem ein normales, ein schönes Grab zur Verfügung gestellt. Und ich durfte Nasser dann beisetzen. Und das war sehr, sehr tief bewegend. Weil die Menschen, die kamen, waren Freunde und vor allem waren es Obdachlose. Es waren alles lauter Menschen von der Straße. Menschen zweiter Klasse, die teilweise sogar von ihren Plätzen unter der Brücke vertrieben werden, die man nicht haben will. Aber wo ein Nasser gesagt hat, Jesus, danke, dass du mich siehst. Und beim Nasser ist es Weihnachten geworden, es ist zur Herzenssache geworden und er starb mit einem Bekenntnis zu Jesus. Und die meisten dieser Freunde waren Muslime. Und sie sagten alle zu mir, Pastor, wir wissen, unser Freund ist als Konvertit gestorben. Aber dürfen wir unseren Freund auch auf unsere Weise verabschieden? Und ich sagte, natürlich. Dann haben sie ihre Gebete auch noch gesprochen und haben vor allem ihm sein Grab geschlossen, mit den bloßen Händen. Hat mich tief bewegt. Aber das ist für mich eine Weihnachtsgeschichte gewesen, mitten im September oder Oktober, wie das war. Weil hier ein Anfangszauber da war, da hat jemand gewusst, kurz vor dem Ableben hat etwas Neues begonnen, nämlich eine neue Hoffnung über das Sterben hinaus. Weil er diesen Jesus zur Herzenssache gemacht hat, hat mich zutiefst bewegt. Und das führt mich auch zum dritten Stichwort, Zukunftsmusik. Zukunftsmusik. Natürlich, die Weihnachtsgeschichte ist voll mit Musik. Da braucht man keinen Bach dazu, das hat Gott sich schon ausgedacht. Der Himmel hat sich geöffnet. Weihnachten ist voll mit Musik, ist gar keine Frage. Aber wenn ich Zukunftsmusik sage, dann sage ich damit etwas anderes. Ich will damit sagen, dass das, was wir hier Weihnachten erleben und was uns begegnet, eigentlich erst der Anfang ist. Das ist doch erst der Doppelpunkt. Wir dürfen Weihnachten nicht stehen bleiben. Hier geht's doch erst richtig los. Und wenn ich jetzt diese Weihnachtsgeschichte zur Herzensangelegenheit mache, dann werde ich diesem Jesus weiter folgen. Und ich werde sehen, dass dieser Jesus kein kleines, zartes Baby bleibt. Ich werde ihn beobachten und ich werde sehen, dass das, wie er nachher lebt und was er sagt, tatsächlich beweist, dass er derjenige ist, der der Liebe Gottes Hand und Fuß gibt, dass er tatsächlich der ist, den die Welt braucht. Ich werde diesem Jesus folgen und ich werde mit ihm von der Krippe bis zum Kreuz kommen. Und ich werde zu Ostern vor dem Kreuz und in der Auferstehung Jesu merken, Krippe und Kreuz sind aus demselben Holz geschnitzt. Wer mit Jesus bei Weihnachten beginnt, der muss auch mit ihm bei Ostern abschließen. Denn die Krippe sagt nur, dass Jesus gekommen ist, um etwas anzufangen. Ja, was denn anzufangen? Erlösung, Erneuerung, Vergebung. Und das konnte nicht sein, ohne dass er auch sterben würde und auferstehen würde. Weihnachten beginnt die ganze Story erst. Und deshalb markiert auch das Weihnachtsfest im Jahresrhythmus des Kirchenkreislaufjahres sozusagen diesen Anfang. Es fängt mit Weihnachten an und führt dann weiter bis nach Ostern und darüber hinaus. Zukunftsmusik also als das, dass ich weiß, wenn ich Weihnachten wirklich feiere, dann muss mich das zu Ostern hinführen, damit ich den ganzen Jesus sehen kann und all das, was Gott mir mit diesem Jesus bringt an Heil und Erneuerung. Zukunftsmusik hat aber auch noch eine weitere Bedeutung. Als Christen feiern wir Jesus nicht nur als den, der damals gekommen ist. Als Christen feiern wir Jesus auch als den, der wiederkommen wird. Advent heißt Erwartung. Und wir feiern normalerweise immer die Erwartung dessen, was schon gewesen ist. Ja, Jesus ist gekommen, damals als kleines Kind in der Krippe, schwach und demütig. Aber Jesus wird wiederkommen, eines Tages erhaben als König. Damals hat ihn die Welt nicht wahrgenommen. Damals war das unter ferner Liefen irgendwo in der Provinz. Und er wird wiederkommen, so zentral und so offensichtlich, dass das an keinem vorbeigehen kann. Während wir oft Weihnachten so niedlich und klein feiern, wird es dann sein, dass an Jesus, an dieser großen öffentlichen Sache, niemand vorbeikommt. Jesus wird wiederkommen. Das heißt, wenn wir Weihnachten feiern, dann beginnt da eine Melodie, die ich als Zukunftsmelodie bezeichne, weil sie mich hineinführen möchte in die Zukunft. Und dieses Lied, das Weihnachten damals begonnen hat, das hat dann so sein Crescendo bis Ostern. Und das große Finale, ihr Lieben, das steht noch aus. Und bis das Finale kommt, will diese Weihnachtsmusik dein und mein Herz immer wieder erreichen, damit wir beim großen Finale dabei sind und merken, das ist gut für uns, dass Jesus wiederkommt. Eines Tages werden sich alle Knie vor ihm beugen und jede Zunge wird bekennen, dass nicht Augustus Kaiser ist und wie sie alle so heißen, unsere Kaiser, sondern dass Jesus Christus der Herr ist. Eines Tages wird deutlich sein, dass das, was die Engel damals gesungen haben, das ist der Christus hier in Bethlehem, dass das tatsächlich wahr ist. Zukunftsmusik. Wir werden hineingeführt in die Zukunft Gottes mit uns und mit dieser Welt. Das ist ja sehr, sehr tröstlich, kann das sein, dass Gott in dieser Welt das letzte Wort haben wird. Jesus wird das letzte Wort haben in dieser Welt. Übrigens auch in deinem Leben. Ob du es heute willst oder nicht, Jesus wird das letzte Wort haben. Deshalb will Weihnachten uns einladen, dass wir uns mit diesem Jesus versöhnen, damit wir auch mit Freude in die Zukunft gehen können. Und der Grundton des Ganzen, was ist der Grundton? Den geben uns die Hirten am Ende der Weihnachtsgeschichte mit auf den Weg. Die Hirten kehrten um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Die gehen im Lobpreis, gehen die ihren Weg in den Alltag. Wer diesem Jesus begegnet ist, wer merkt, dass mit dem Jesus ein echter Neuanfang kommt, Versöhnung und Frieden kommt, wer das zur Herzenssache macht, der weiß, ich kann nur singen, das kann nur Freude bringen. Und deshalb mündet auch dann das Oratorium von Bach in genau dieser Note. Seid froh dieweil, dass euer... Alte Sprache, entschuldigt, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem genießen. Seid froh dieweil, dass euer Heil ist hier ein Gott und auch ein Mensch geboren. Der, welcher ist der Herr und Christ in Davidstadt von vielen aus erkoren. Und dann der mächtige Chor zum Abschluss. Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Lass dir die matten Gesänge gefallen, wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht. Höre der Herzen frohlockendes Preisen, wie wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen, weil unsere Wohlfahrt befestiget steht. Weil unsere Wohlfahrt befestiget steht. Da wo Jesus kommt, da darf es uns gut gehen. Weihnachten, warum dieses Fest? Weil Jesus zur Herzenssache werden will und zur Mitte meines Lebens. Weil Gott dieser Welt und damit auch dir und mir einen Neuanfang ermöglicht. Und weil das alles zu einer Zukunftsmusik werden darf, zu einem Soundtrack meines Lebens. Eine Melodie, die mich mit Jesus zuversichtlich in die Zukunft gehen lässt. Fürs Sterben, fürs Leben und fürs Sterben. Wir singen ein Lied und ich lade dich ein, dass du das zu deinem persönlichen Lied machst. Es ist ein Zwiegespräch zwischen dir und Jesus eigentlich. Merkt ihr, dass die Lieder um Weihnachten uns alle so ganz persönliche Gebete ins Herz legen? Ich mache dir Mut, bete diese Lieder ganz bewusst, mache sie zur Herzenssache. Dieses Lied ist aus dem Oratorium und es heißt einfach nur, wie soll ich dich empfangen? Und Jesus sagt natürlich mit offenen Herzen, empfange mich. Empfange mich als den, den du brauchst. Amen. Weihnachten ruft nach einer persönlichen Antwort und bevor wir nachher nochmal einige Lieder singen, die uns einladen, auch zu einer persönlichen Antwort zu werden, möchte ich mit uns beten und möchte so beten, dass du das vielleicht auch zu deinem Gebet machen kannst, möchte dich einladen, dass wir sehr persönlich mit diesem Jesus reden. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist. Dass wir Weihnachten feiern, weil du als Immanuel in diese Welt gekommen bist. Gott mit uns. Und dass wir verstehen, dass Gott nicht ohne uns sein möchte. Und dass Gott uns nicht ohne sich selber haben möchte. Danke, dass du gekommen bist in Niedrigkeit, um mich zu erhöhen und mich zu erlösen. Danke, dass wir dich empfangen dürfen. Ganz persönlich empfangen dürfen als unseren Erlöser und Friedensstifter, dass wir dich empfangen dürfen als unseren Herrn und König. Danke, dass wir dein Kommen sehr persönlich nehmen dürfen. Auch weil du uns und weil du mich sehr persönlich nimmst und wahrnimmst. Und Herr Jesus, hier bin ich nun ganz persönlich. Ich will dir keine Herberge bieten, sondern eine dauerhafte Wohnung. Komm in die Mitte meines Lebens. Fülle du mich aus mit deinem Frieden, mit deiner Vergebung, mit deiner Liebe. Richte du mein Leben neu aus. Ordne mein Leben neu. Danke, dass du es tun kannst, weil du nicht in der Krippe geblieben bist, sondern du bist ans Kreuz gegangen, bist auferstanden und hast die Krone aufgesetzt bekommen. Du bist der erhabene Herr. Und deshalb, Jesus, danke ich dir, dass du mit all dem umgehen kannst und nicht überfordert bist, was du in meinem Leben vorfindest. An Chaos, an Dunkelheit, an Angst, an Verletzungen, an Zweifel, an Schuld. Herr Jesus, danke, dass du nicht überfordert bist mit dieser Welt, in die du gekommen bist und auch nicht mit meinem Herzen, in das du hineinkommst, sondern dass du von innen nach außen alles neu machen kannst. Weil du der Gekreuzigte und Auferstandene bist, weil du der wiederkommende Herr bist, weil du Jesus bist, danke ich dir, dass es sich lohnt, dich einzulassen in mein Leben. Danke, dass es Weihnachten werden darf und Jesus, so bete ich heute Morgen auch für uns alle, dass du schenkst, dass durch deinen Geist und durch dein Wort das gelingt, dass wir wirklich ganz tief ergriffen werden von dieser Botschaft, ganz neu, vielleicht auch zum allerersten Mal so richtig. Schenke, dass es Weihnachten wird in unseren Herzen und dadurch in unseren Familien, in unseren Ehen, in unserem Land. Herr Jesus, wir brauchen dich als den, der gekommen ist, als den, der da ist und als den, der wiederkommen wird. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden.